Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 12. September von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten. Ein kurzer Hinweis, etwa bei Minute 20 fehlt ein kurzes Stück.
Auch von mir nochmal einen herzlichen guten Morgen uns allen hier, aber auch denen, die das jetzt oder später sehen werden. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Während der Ferienzeit predigen ja öfter andere Leute aus Urlaubsgründen und dann gehen manche Predigten ein bisschen unter. Und ich möchte euch herzlich ermutigen, die Predigt vom letzten Sonntag nochmal nachzuhören von Ruth Möller. Sie hatte da, ich denke, einige sehr wichtige Dinge gesagt zur Vergebung und was das bedeutet, welchen Rahmen das ist. Also herzliche Empfehlung, das nochmal nachzuhören. Wir möchten uns heute, Ferien sind halbwegs vorbei, Stresstest, Glaube, da wird einem gleich ganz ungemütlich. Und man denkt, was hat Stress denn mit Glauben zu tun? Eigentlich soll Glaube uns doch entspannen oder ermutigen und uns durchs Leben leiten. Manchmal kann Glaube aber auch stressen oder man hat das Gefühl, man muss ganz viel tun. Das wollen wir uns heute mal etwas genauer ansehen. Und ich bringe den Glauben in Verbindung mit Bergen erst einmal. Wer in den Alpen zum Beispiel unterwegs ist, bietet sich ja hier in dieser Gegend an. Der staunt über manche Baukunst, die man da erblicken kann. Wenn also an irgendwelche steilen Hängestraßen gebaut wurden oder Häuser stehen, dann ist das schon sehr beeindruckend, was da so geht, wenn man den steilen Hängen mit Terrassen und so etwas abgewinnt. Wo wir unsere Ferienwohnung hatten, da wurde ein Lawinenschutz gebaut, ein Riesenaufwand. Riesige Steine wurden da kunstvoll sortiert von Baggern und Lastwagen. Also es ist schon beeindruckend. Wenn wir das biblisch sehr streng sehen, sind alle, die da beteiligt sind, zumindest Kleingläubige. Ich will jetzt nicht sagen Ungläubige, aber zumindest Kleingläubige, wenn man jetzt dabei ist, im Berg irgendwas zu baggern, zu buddeln, zu bauen. Denn, wenn wir das in unserem Bibelwort nachlesen, Jesus hat es ja höchstpersönlich gesagt in Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort und er wird wegrücken, nichts wird euch unmöglich sein. Also eigentlich müssten Christen sich dadurch auszeichnen, dass sie Bauunternehmer sind und dann holt man die und dann kann man die Bagger zu Hause lassen und die sagen dann rechts, links mit den Bergen, Tunnel hier, Tunnel da und fertig ist die Kiste. So müsste man das jetzt eigentlich genau nach diesem Wort angehen. Soweit ich weiß, hat sich aber auch keiner der Apostel, die ja so ganz dicht dran waren an Jesus, die das also noch viel genauer gehört haben, als wir danach als Bauunternehmer umgetan, sodass bekannt geworden wäre mit den Apostel Jakobus oder Thomas oder sonst wen, der arbeitet jetzt hier im Straßenbau und legt also überall die Wege. Also nicht alles, was so in der Bibel steht, muss man ganz wortwörtlich nehmen. Manches ist auch einfach als Bild gemeint. Und Jesus benutzt hier etwas oder macht hier etwas, was er ab und zu gemacht hat, dass er große Gegensätze aufbaut. Wir kennen das von dem Kamel, was durchs Nadelöhr soll. Also das größte damals bekannte Tier, was man so sehen konnte. Das Kamel soll durch die kleinste Öffnung, die man irgendwie finden kann, nämlich ein Nadelöhr. Und so ähnlich ist das hier auch. Da haben wir das kleinste Korn, Samenkorn, was man so kannte, das Senfkorn, aus dem dann so ein ordentlicher Busch wird. Und das wird gegenübergestellt zu dem Größten, was man sich so vorstellen kann. Berge, unverrückbar stehen sie da. Das wird hier gegeneinander gesetzt. Und Jesus bringt es mit dem Glauben in Verbindung. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Wir sind in Matthäus 17. Und das ist eine bestimmte Situation, in die hinein das gesagt wird. Jesus ist mit den drei Jüngern auf einem Berg, also hat sich drei Jünger genommen, Johannes, Petrus und Jakobus, glaube ich, und ist mit denen auf dem Berg, später der Verklärung, also ein Berg, wo sie etwas ganz Besonderes erfahren haben. Die Jünger, die nicht mitgekommen sind, also die restlichen neun, die machen das, was Jesus ihnen vorher auch gesagt hat. Sie kommen ihrem Auftrag nach, das Reich Gottes zu verkünden. Und das Reich Gottes wird verkündet man kann das so schlagwortartig sagen, auf drei Wegen, nämlich indem man davon weitersagt, durch Predigt, indem Menschen von Krankheiten geheilt werden und indem sie von Dämonen oder anderen Belastungen befreit werden. So hat Jesus ihnen das in Matthäus 10 beauftragt und da sind sie losgezogen. Und das machen sie jetzt hier. Jesus ist mit den drei weg und sie kommen ihrem Auftrag nach. Und dann kommt Jesus zurück in diese Situation. Also die waren da auf irgendeinem Berg, wird gar nicht genau gesagt, welcher es ist. Jesus kommt mit seinen drei Jüngern da zurück und dann passiert Folgendes. Als Jesus mit seinen Jüngern zu den Volksscharen zurückkam, trat ein Mensch auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden, oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen, nicht heilen. Da sagte Jesus, O du ungläubige und vergehrte Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir, also den Sohn. Und Jesus drohte ihm und der Dämon fuhr von ihm aus und der Knabe war von jener Stunde an geheilt. Das ist also das, was erstmal passiert, als Jesus mit seinen Jüngern zurückkommt. Die anderen Jünger haben versucht, diesem Mann zu helfen. Oder seinem Sohn zu helfen. Er bittet für seinen Sohn. Er möchte ihn doch heilen. Sie wollen also eine Heilung, eine Krankenheilung durchführen. So könnte man das hier sagen. Scheint so. Also dieser Junge hatte etwas, was man heutzutage vielleicht epileptische Anfälle nennen würde oder wie auch immer man dieses Krankheitsbild nennen würde. Und sie versuchen dann mit dem, was sie von Jesus gelernt haben, ihn zu heilen und es klappt nicht. Jesus nimmt die Situation auch wahr. Und macht dann doch was anderes. Er macht keine Krankenheilung, sondern er macht hier eine Befreiung von einer dämonischen Belastung. Wenn wir das jetzt hier so gegenüberstellen, scheint da irgendwo das Problem gewesen zu sein. Es geht jeweils darum, dass beide wollen ihm heilen, also wollen diesen Jungen heilen, aber offensichtlich haben sie das nicht so richtig erkannt. Ich meine, das ist etwas, was wir heutzutage vielleicht auch kennen oder vielleicht mal mitbekommen haben, dass es manche Krankheitsbilder gibt, wo man sagt, ob das nun wirklich nur eine Krankheit ist, mit der wir es da zu tun haben, so wie derjenige oder diejenige sich da verhält, das ist doch sehr, sehr, sehr eigenartig oder sehr befremdlich oder vielleicht sogar angstmachend. Vielleicht hat das auch etwas mit einer dämonischen Belastung zu tun und dann müsste man damit anders umgehen. Wir heutzutage tun uns damit eher schwer. Also bevor man auf die Idee kommt, das könnte was mit Dämonen zu tun haben, gibt es einen ganz, ganz langen Weg vorher, das irgendwie als Krankheit zu kurieren. Vor noch, weiß ich nicht, 200 Jahren oder wann, ist man da andersrum mit umgegangen. Da kam man gar nicht auf die Idee, dass es sich vielleicht auch um eine Krankheit handeln könnte. Ist das das Problem hier, das Richtige zu unterscheiden? Das ist ein spannender Punkt, auch ganz schwieriger Punkt, damit umzugehen. Aber es ist offensichtlich nicht der entscheidende Punkt hier in dieser Geschichte. Also wenn das wäre, worum es hier geht, dann würde Jesus so weitermachen und sagen, ach, ihr müsst mehr um Erkenntnis beten, dass Gott euch zeigt, um was es sich jetzt hier handelt, Krankheit oder dämonische Belastung oder sonst was. Nein, Jesus reagiert hier ganz anders. Und dann merken wir, es geht hier um etwas anderes. Ich habe hier ja, ihr könnt es vielleicht knapp erkennen, so ein paar Pünktchen gesetzt, nämlich die unmittelbare Reaktion Jesus erstmal rausgelassen. Also er heilt da zwar, er befreit von diesen Dämonen, aber eigentlich geht es ihm dann doch um etwas anderes, nämlich Jesu Reaktion. Da sagte Jesus, also er hört, dass seine Jünger, die Jünger, die dabei geblieben waren, das nicht hingekriegt haben. O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich weiß nicht, ob das zu deinem Jesusbild passt, dieses Wort. Also er klingt da ja schon ein bisschen frustriert, ne? Oder genervt vielleicht, enttäuscht vielleicht auch. Mensch, jetzt habe ich euch schon, was weiß ich, wie lange sie schon miteinander unterwegs waren und ihr habt das bei mir gesehen, wie das geht und jetzt, ihr kriegt's immer noch nicht hin. Ich weiß nicht, ob das zu deinem Jesusbild passt, dass Jesus auch frustriert sein könnte oder genervt oder auch enttäuscht sein könnte. Manchmal haben wir ja so ein Jesusbild, dass Jesus wie so ein abgehobener Übermensch ist. Er weiß immer alles und er lässt sich eigentlich von nichts so richtig beeindrucken. So Jesus als der Sohn Gottes, der sozusagen durch die Welt schwebt und nicht so richtig an sich ranlässt. Das ist ein Bild, was wir in den Evangelien nicht finden. Da erscheint Jesus mitunter sehr, sehr menschlich, würden wir jetzt sagen. Also, dass er müde ist oder auch mal genervt ist, dass er mal weint oder sich mal aufregt. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Film empfehlen. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon, The Chosen heißt das. Ist kein Film, ist eine Serie. Heutzutage macht man ja Serien mit Staffeln. Die zweite Staffel ist bisher vorhanden. Man kann das abrufen über sein Handy, über Google Play oder Apple Play Store. Dann sich diese Serie anschauen und die ist sehr beeindruckend. Im Moment bisher nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, soll wohl demnächst auch auf Deutsch rauskommen oder ist vielleicht sogar schon rausgekommen. Die erste Staffel gibt es schon auf Deutsch, da gibt es manche, die sind noch näher dran und es ist sehr beeindruckend. Also uns gefällt der sehr gut. Es gibt ja, Jesus-Verfilmungen sind ja immer so ein bisschen kritisch, da weiß man nie so genau, was ist das hier eigentlich. Und hier kommt uns ein Jesus entgegen, der sehr menschlich ist, sehr dran ist an Menschen, aber gleichzeitig sich seiner Sendung bewusst ist. Also das ist eine sehr spannende Mischung, die sie in dieser Verfilmung hinbekommen. Deswegen kann ich sie also sehr empfehlen. Es ist zum Teil sehr ergreifend, manchmal auch ganz lustig, wie er so mit den Jüngern auch umgeht. Sehr ins Leben hineingeholt, aber manches dadurch kommt einem ganz nah. Also ich kann es euch empfehlen, wer Jesus auch, soll ich sagen, als Mensch kennenlernen möchte und zugleich als der mit einem Bewusstsein, dass er von Gott her gekommen ist, da kann ich das empfehlen, das weiterzusehen. Also Jesus reagiert hier etwas, ich sag's mal, enttäuscht oder genervt, aber der entscheidende Satz ist ja dieser hier. O du ungläubige und verkehrte Generation. Dieses verkehrte Generation kommt immer wieder mal vor, meint dann aber eigentlich die Menschen, die ohne Glauben leben. Aber das kann hier nicht der Fall sein, weil er hier Leute anredet, ja seine Jünger und alle anderen, die da mit ihm unterwegs sind. Es geht hier um den Glauben. Er meint, mit Generationen sind eigentlich alle Menschen gemeint, die da sind. Also es schließt die Jünger ein, aber auch alle anderen, die jetzt gerade da waren. Das Volk Israel, also das kann man beliebig ausweiten. Aber es geht hier um den Glauben. Ungläubig werden sie hier genannt. Und es geht nicht um den, ich will es an dieser Stelle mal rettenden Glauben nennen. Also es geht nicht darum, dass ich im Glauben mich Jesus anvertraue oder durch Jesus mich Gott anvertraue und gerettet werde. Denn das waren die Leute, mit denen er jetzt da zu tun hat, zumindest seine Jünger und auch andere. Es geht also nicht um diese grundlegende Rettung aus der Gottverlorenheit hinein in eine Gotteskindschaft. Darum geht es hier nicht. Er spricht hier Leute an, die gläubig sind in diesem Sinn. Es geht also darum, dass Leute glauben und damit sich in einer konkreten Situation auf Gottes Macht verlassen oder sich der Macht Gottes anvertrauen. Die Herausforderung ist also jetzt in diesem Moment nicht, wie komme ich zum Glauben durch Jesus an Gott, das ist nicht das Thema, sondern wie kann ich als jemand, der sich Jesus anvertraut hat, mit ihm lebt, wie kann ich die Macht Gottes in meinem Leben erfahren und erleben, wie kann ich damit umgehen? Das ist die Frage, die hier im Hintergrund steht. Also Jesus seufzt hier über den mangelnden Glauben der Gläubigen. Und da möchte ich jetzt, wenn ich mich so umgucke, soweit ich weiß, bis alle mal hineinnehmen. Also wie gehen wir als Menschen, die sich Jesus anvertraut haben mit dem Glauben und mit dem Leben, wie gehen wir da mit Glaubensherausforderungen um? Wie gehen wir damit um, dass es Punkte gibt im Leben, wo ich, ja, so wie die Jünger plötzlich vor Situationen stehe, wo ich mit Gottes Macht rechne oder eben auch nicht? Also Jesus, das ist das Thema, der Glaube der Gläubigen. Und Jesus seufzt hier und die Jünger, die dürfen sich ja hier durchaus auch angesprochen fühlen. Also die sind ja die eigentlichen, die das Problem haben. Sie haben mit Jesus kennengelernt, in seinem Namen waren sie unterwegs und da klappt das nicht mit dieser Befreiung oder der Heilung. Sie können sich also hier unter dieser ungläubigen und verkehrten Generation einsortieren. Wie gehen die damit um? kann man ja unterschiedlich damit umgehen. Man kann vielleicht beleidigt sein, sagen, Jesus, du kannst du uns aber jetzt nicht bezeichnen, jetzt setzen wir uns da ein und also ein paar Heilungen haben wir durchaus hingekriegt, jetzt hat das bei dem einen nicht geklappt. Sie können vielleicht verunsichert sein, sagen, dann mache ich jetzt besser mal gar nichts mehr, wenn das so ist. Oder vielleicht sogar verängstigt sein, so sich verstecken. Ja, mit Jesus weiß ich jetzt nicht, wenn er so mit uns redet und umgeht, wie sollen wir das machen? Die Jünger scheinen aber mit Jesus gut unterwegs gewesen zu sein. Also so, dass sie wissen, wir können mit ihm weiterhin im Gespräch sein, nachfragen. Also sie reagieren eben nicht verängstigt oder beleidigt, sondern ganz interessiert. Als die Jünger mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Also sie sind sich offensichtlich ihrer Beziehung zu Jesus ganz gewiss. Also da ist jetzt kein Problem, dass sie Angst hätten, nachzufragen oder irgendwas anderes, sondern sie sagen, Mensch, das Problem müssen wir lösen. Wir sind hier mit Jesus unterwegs, er zeigt uns ganz viel, bringt uns viel bei und die Sache wollen wir jetzt aber mal geklärt haben. Also wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Wie können wir das machen? Und dann kommt dieser Punkt, den wir gerade schon am Anfang hatten, diese Antwort Jesu. Er antwortete, wegen eures Kleinglaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist der Satz, auf den es jetzt hier oder die Sätze, auf die es ankommt. Wir haben die Frage des Glaubens für die Gläubigen. Und die Antwort, die Jesus hier sagt, er unterscheidet zwischen Kleinglauben und dann diesem Glauben wie ein Senfkorn. Es liegt also am Kleinglauben, dass das nicht geklappt hat. Unsere Frage wäre dann, wenn der Kleinglaube falsch ist, wie sieht denn dann ein Großglaube aus? Also Kleinglauben funktioniert nicht, wir brauchen Großglauben. So vor unserem inneren Auge sieht das in etwa so aus. Wir wollen also mal richtig stark sein im Glauben. Das würden wir gerne. So wie Jesus, einfach nur Situation erkannt, was gesagt und geheilt, befreit, zum Glauben geführt, sonst was. Also natürlich in aller Vollmacht, aber deswegen habe ich das Herzchen extra dazu genommen, aber natürlich in Liebe. Niemanden einen drüber ziehen, aber so richtig mit Vollmacht. Das ist so die Vorstellung. Der Großglaube. Und dann prüfen wir uns unseren Glauben und schauen an, in welchen Situationen sind. Und dann sieht das eher so aus, dass wir sagen, so richtig kräftig ist mein Glaube eigentlich nicht. Wenn ich den jetzt bewerten soll, wenn ich den an den Herausforderungen bewerten soll, die mir so im Leben entgegenkommen, dann sieht das nicht so Superman-mäßig aus. Dann sieht das eher dürftig an vielen Stellen aus. Also dieser Satz, den Jesus uns da sagt, der ist ja gar nicht so einfach. Also er sagt, wegen des Kleinglaubens, also der Glaube ist zu klein. Und jetzt das Gegenteil ist aber ein Glaube wie ein Senfkorn. Also kein Superman-Glauben. Jesus sagt uns nicht, wie könnt ihr jetzt Glauben, Riesenglauben aufbauen, sondern das Gegenteil wird hier der Senfkorn-Glauben. Das ist nun irgendwie gar nicht mehr so richtig zu verstehen. Jedenfalls geht mir das so, vielleicht ist dir das nicht so ein Problem, aber als ich mir das genauer angesehen habe, habe ich gedacht, Moment, irgendwie ist das doch kein Gegensatz. Wir haben Kleinglauben und das Gegenteil ist noch kleinerer Glauben. Ein Senfkorn-Glauben, den man kaum erkennen kann, der kaum zu sehen ist. Ist hier das Gegenteil. Ich denke, dass der Unterschied liegt, dass der Kleinglaube aus eigener Kraft ist. Der Kleinglaube ist etwas, wo ich denke, da kann ich was. Da habe ich was gelernt. Da kenne ich so die Hebel, die ich einsetzen kann, die Stellrädchen, die ich drehen kann. Wenn da jemand ein Problem hat, dann rufe ich so ab, was ich gelernt habe, was ja nicht verkehrt ist, wenn man auch abrufen kann, was man gelernt hat. Also es gibt vieles, was man einüben kann. Aber ich denke, ja, dieses geistliche Problem kann ich lösen durch die Übung, die ich habe oder weil ich jetzt gerade so gut drauf bin oder weil ich so vollmächtig bin oder so geisterfüllt oder was alles so die Kriterien sind oder weil ich so viel bete oder weil ich, keine Ahnung, was ich noch alles mache. Aus eigener Kraft. Aber dieser Senfkorn-Glaube, der ist sogar noch kleiner. Das ist nämlich so ein mini kleiner Senfkorn-Glaube, der aber sich auf die Maximacht Gottes verlässt. Der Gegensatz liegt nicht darin, ob ich großen oder kleinen Glauben habe, sondern der Gegensatz liegt darin, ob ich aus eigener Kraft lebe oder ob ich mich der Kraft Gottes anvertraue. Kommt zu mir mit einem gewissen Problem und dann sage ich erstens, zweitens, drittens und dann funktioniert das. Das wäre doch gut. Und Jesus sagt hier, nee, so läuft es nicht. Ihr könnt es gar nicht messen, sondern macht euch bei Gott fertig, bei Gott fest. Das ist gar nicht so einfach. Und das hat die Gemeinde auch nicht so lange durchgehalten. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen würdet und das nochmal nachschaut, dann merkt ihr, dass der Vers 21 mittendrin fehlt. Da ist der Vers 20 und dann kommt der Vers 22 in den modernen Bibelübersetzungen. Und dann ist da noch so ein kleines Häkchen irgendwo dran und dann steht im Kleintext, in späteren Handschriften wurde dieser Satz hinzugefügt, diese Art aber kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Da ist etwas aus dem Markus-Evangelium mit rübergezogen worden, zum einen das Gebet zumindest, und das Fasten wurde später hinzugefügt. Das sind spannende Stellen, weil man merkt, wie ist die frühe Gemeinde, die frühe Christenheit mit dem Problem umgegangen. Und die hatten genau das Problem, die gesagt haben, das ist doch viel zu passiv. Wir müssen doch was machen können. Ja, beten können wir. Wir können richtig mehr beten. Und wenn beten nicht reicht, dann muss ich noch fasten. Dann mache ich noch Fasten und dann weiß ich, jetzt habe ich aber den genug Glaube aufgebaut. Und dann haben sie das dazugesetzt irgendwann, um das deutlich zu machen. Das gehört da eigentlich noch hin. So was Ähnliches hat Jesus ja woanders auch gesagt, deswegen schreiben wir das hier noch dazu. Aber die Antwort Jesus eben nicht so. Er sagt nicht, ihr müsst euch noch mehr aufpumpen, ne, wie so ein Superman, damit der Glaube funktioniert. Was bleibt oder wie können wir das zusammenfassen? Das Gegenteil vom kleinen Glauben aus eigener Kraft ist nicht der Großglaube aus eigener Kraft, sondern es ist der mini-kleine Senfkorn-Glaube, der sich der Kraft Gottes anvertraut. Sein vielleicht äußerlich gar nicht richtig merkbarer Unterschied. Vielleicht kriegen wir das selber auch gar nicht so mit, wo der Unterschied in unserem eigenen Leben ist, aber es ist eine grundlegende Ausrichtung, die anders wird. Also ich meine, nicht in Herausforderung, ich muss jetzt sozusagen Gott beweisen, dass ich genug glaube, damit er mit mir was anfangen kann, sondern die Herausforderung besteht darin, sich umso mehr Gott anzuvertrauen in dieser schwierigen Situation und es an ihn abzugeben. Nun kann man, was auch oft genug passiert, daraus so ein, wie soll ich sagen, wirkungsloses, bedeutungsloses Christsein ableiten. Ja, wir können ja nichts und dann brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen, denn es liegt alles an Gott, wenn nichts funktioniert. Und da ja nie was richtig funktioniert, lassen wir es auch. Der Senfkorn-Glaube, deswegen möchte ich das gerne noch dazu setzen, meint nicht, dass wir in unserer Nachfolge Jesu kraftlos oder wirkungslos sind. Also es wäre falsch, das zu verwechseln. Es wäre falsch zu sagen, Christsein zeichnet sich dadurch aus, dass nie was passiert. Dass nie einer geheilt wird, nie einer befreit wird oder zum Glauben kommt oder sonst was. Das kann man sehr pflegen. Das bedeutet es nicht. Sondern es bedeutet, dass wir uns der Kraft Gottes anvertrauen und dann Großes erwarten. Denn Gott kann sogar Berge versetzen, wenn es drauf ankäme. Ich wüsste nicht, wie oft das vorgekommen ist in den letzten 2000 Jahren, aber als Bild, Gott kann. Und deswegen ist Nachfolge nicht eine kraftlose oder eine wirkungslose Angelegenheit, aber eben nicht aus eigener Kraft. Und das ist gar nicht so einfach, das immer wieder hinzukriegen und auseinanderzuhalten. Wir wollen also nicht so eine Es-passiert-eh-nichts-Haltung pflegen, sondern wir wollen schon viel erwarten, aber das von Gott her. Und das immer wieder auch auszuhalten, dass wir mit unseren Möglichkeiten sehr begrenzt sind, aber wir trotzdem festhalten, nichts ist unmöglich. Also mit Gottes Kraft können wir viel erleben und erfahren, ohne es immer vorwegnehmen zu müssen. Dieses Problem des äußeren Anscheins und von dem, was Gott tatsächlich tut, haben nicht nur wir oft genug im Leben, sondern mit dem musste sich Paulus rumschlagen. Der hatte in Korinth das Problem, dass es also manche, die nennt er irgendwann mal Superapostel, manche so Leute gab, die so richtig vollmächtig, mächtig was drauf hatten und er dagegen ein bisschen schwächlich wirkte, so ein bisschen unterbemittelt. Und das haben sie ihm dann auch gespiegelt. Und interessanterweise kämpft er mit ihnen und macht auch deutlich, was er schon alles mit Gott erlebt hat, aber er bläht sich eben nicht in dieser Weise auf, sagt, ha, ich bin doch noch viel größer als die. Ich habe, ach, wie viele Leute ich schon und die und geistlich und überhaupt. Das sagt er zwar an einer Stelle sowas Ähnliches auch, als es gar nichts mehr hilft, aber seine erste Reaktion oder seine eigentliche Reaktion ist anders und damit möchte ich heute Morgen schließen. In 2. Korinther 12, Verse 9 bis 10. Jesus hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein. Dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide alles gerne wegen Christus. Denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark. Das ist gegen alles, was wir sonst so sagen würden. Was wir aber auch immer wieder erleben. Also dort, wo wir uns schwach erleben, da kann Jesus umso mehr tun und tut das dann auch. Also es ist hier nicht ein Lob der nicht zu erkennenden Wirkungslosigkeit von allem, sondern Paulus macht hier deutlich, es passiert schon ganz viel, weil Christus handelt und nicht, weil ich so ein doller Typ bin. Und das soll uns ermutigen, dass wir nicht unsere Schwäche pflegen, das meine ich damit nicht, aber sie annehmen, aber dann uns umso mehr bei Christus festmachen und dann erwarten, dass er handelt. Das kann er. Der tut viel. Nicht Berge versetzen, das ist ein Bild. Das ist so das Maximale, was gehen kann. Aber wir können viel erwarten. Und dazu möchte ich uns für unser persönliches Leben ermutigen, das immer wieder mit Jesus zusammen damit zu rechnen, dass er handeln kann. Aber auch für uns als Gemeinde, in aller Schwäche, die wir erleben, dran zu bleiben und zu erwarten, Gott handelt. Und er kann noch mal ganz anders tun. Gott segne uns darin. Amen.